Jakobus 4 sind wir jetzt. Man könnte meinen, wir sind bald zu Ende, aber da steckt echt viel drin. So, von daher, da werden wir wohl 1, 2, 3, 4 Wochen durchgehen durch Jakobus 4. Läuft schon, ne? Wir haben aufgehört letztens in Jakobus 3, Vers 18. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Die Frucht, die haben wir gesehen, die daraus herruht, dass man nach Gottes Weisheit fragt. Es ging um diese Weisheit von Mensch, Weisheit von der Welt, Weisheit von Dämonen, ne, und diese göttliche Weisheit von oben. So, ne, wir haben ja gesehen, dass diese Frucht aus dem Leben herruht, dass sich ausstreckt nach Gott und nach ihm fragt, nach seinem Willen. Ne? So, und dass auch Gehorsam ist dann in der Nachfolge. Ne? Ein Leben, das sich ausstreckt nach Veränderung. So ein Leben, ein neues Leben, das eine Seele, die sagt, und jetzt möchte ich in dein Bild verwandelt werden, in kein anderes Bild. Ne? Ein Leben, das sich Zeit nimmt für das Wort Gottes, das er uns gegeben hat, um ihn zu erforschen und sich zu erforschen damit. Ne? So, das zulässt, geschnitten zu werden, ne? Eine Trennung in sich zu finden, so zwischen alt und neu, ne? Zwischen Gott und Fleisch oder Welt, so und was auch immer. Ne? Vielleicht sogar dämonische Gedanken, die noch festsitzen. Ne? So, das sind ein Leben, das sich einfach nur hingibt und sagt, mach mit mir, was du willst. Denn du bist der, der du bist. Ich akzeptiere dich. Das ist mein Gott und mein Herrn. Und dieses Leben, das bringt Früchte. Und eine Frucht davon ist diese Gerechtigkeit. So, die wollen wir haben. Ne? Und lass uns mal 4, Vers 1 lesen in Jakobus. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten in euren Gliedern, die in euren Gliedern streiten? Und diese Kämpfe, im Griechischen steht da im Kriege unter Nationen. Ich glaube, Luther oder so hat das auch unter Kriege, Krieg und Streitigkeiten. Ne? Aber Jakobus kommt jetzt genau vom Frieden und der Ruhe und so, macht er einen Schwung sofort in Krieg und Chaos und Zerstörung. Ne? So, das ist das Resultat, die Frucht daraus, nicht in Gott befunden zu sein und eine andere Weisheit, eine andere Ideologie oder Sichtweise nachzulaufen. Ne? So, wenn man sich nicht verändern lassen will vom Schöpfer, sondern sich verändern lassen will durch seine Umgebung. Ne? Von dem, was unten ist. So, ne, und Jakobus sagte ja, woher kommen denn die Kriege von den Nationen? Was ist der Auslöser dafür, dass die Völker sich bekriegen und bekämpfen? Und er setzt dieses weltliche Bild gleich mit der Gemeinde und sagt, und die Streitigkeiten unter euch. Ist genau das Gleiche. Als ob sich Völker bekriegen, so ist es auch, wenn wir uns streiten oder bekriegen. Bitter sind aufeinander oder frustriert oder Christen richten. Da kommen wir noch zu heute. Nee, nächsten Wochen erst. So, ne? So. Und ich lese das hier und ich denke so, Mensch, ich weiß noch, als ich im Glauben gekommen bin, 2-3 Jahre später, hatte ich mit einem Bruder mich regelmäßig getroffen, um Bibelstunde zu machen. Wir hatten irgendeinen Brief genommen und sind da durch. Ne? Er war sehr gesetzlich und sehr beladen von seinen Führern, geistlichen Führern, Leitern, ne? So, und also dachte ich mir, gehen wir durch Galater zusammen. So, und Gott hat sehr viel in ihm gearbeitet. So, ne, aber er hat immer eine Sache gesagt, so, die ich mich damals oft festgehalten habe, weil ich nicht drüber nachgedacht habe. Ne? Wenn die Gemeinde nur wäre wie die Urgemeinde. Und in meinem Lauf mit Jesus so, habe ich das öfters gehört von Christen. Ne? So damals die Urgemeinde, so, ne? Da war noch Gottes Wort da, da waren die Apostel da, da war eine gesunde Lehre, da war der Ausstreckung im Heiligen Geist, da waren Wunderkräfte und Taten dort, ne? So, wäre ich nur in der Urgemeinde. So, aber heute ist mir nochmal so aufgefallen, Das hier ist die Urgemeinde. So, hier ist Jakobus, der das schreibt. Der ist mit Jesus gegangen. Der ist zusammen mit den Aposteln. Ne? So, der wurde von Aposteln gelehrt und von Jesus selber. Er ist ein Halbbruder Jesu. Er hat ihn intensiver miterlebt als Petrus oder Johannes. Die hatten nur 3 Jahre. Er hatte sein ganzes Leben mit Jesus verbracht. So, und Jesus hat bestimmt viel zu ihm geredet, auch als Kind oder als Jugendlicher. So, Jesus war die wandelnde Liebe, das wandelnde Wort Gottes. Er hat bestimmt viel beobachtet und gesehen. Ne? Auch wenn er es nicht angenommen hat, war es doch alles gespeichert. Ne? So, und er wusste, wer Jesus wirklich war, wer Gott war. Ne? So, und er schreibt diesen Brief hier an diese Urgemeinde, die ja so toll war. Ne? So, aber mir ist so aufgefallen, die hatten die gleichen Probleme damals wie wir heute. Ne? Obwohl die Umgebung so optimal scheint, ne? So eine Umgebung voll mit Männern, voller Heiligen Geistes, ne? Die wirklich wissen, also die nicht auslegen, sondern die das erzählen, was Jesus ausgelegt hat, ne? So, wo nichts verdreht ist und so, ne? Da konntest du zu Paulus gehen, du konntest ihn aufsuchen und konntest ihm eine Frage stellen, ne? Oder einen Brief schreiben. Und hast von Petrus selber oder von Paulus Antwort bekommen, ne? So, ohne dass man Konkordanzen wälzt und sagt, ja, die Theologie sagt das und der ist theologisch, hat da das Dogma und so weiter. Was ist nun wahr? Ne? Du kannst zu einem Apostel gehen. Das beneide ich ein bisschen. Ne? Das fände ich toll. Da würden manche Kämpfe nicht mehr sein, würde man meinen. Das Problem ist aber, dass es Illusion ist. Auch das ist eine Weisheit, die irdisch ist. Ne? Eine Einsicht, die nicht stimmt. So, und der Beweis ist Gottes Wort selbst. Ne? Wir haben das schon gesehen, diese Streitigkeiten untereinander, ne? Diese Gemeinde streitet sich, so, und da ist Spaltung drin. Ne? Das sehen wir auch in der Apostelgeschichte, das sehen wir auch im Römerbrief, im Galaterbrief, das sehen wir überall, ne? In jedem Brief wird was angesprochen. Ne? Und in Kapitel 2 haben wir gesehen, dass sie Jesus verlassen haben, ne? Einen toten Glauben hatten, ne? So, sich auf die Werke konzentriert haben, aber nicht auf die Beziehung. Ne? So, wir haben gesehen, dass dass sie ein Problem hatten, manche dort in der Gemeinde mit Ansehen der Personen, ne, dass er das ansprechen musste. Dass da die Reichen und Angesehenen höher geachtet wurden als die, die nichts hatten. Ne. So, wir hatten gesehen, dass es dort im Kapitel 3, Vers 1 Probleme gab mit Leuten, die lernen wollten, ne? Obwohl sie nicht berufen waren. Ne? Auch das muss Jakobus ansprechen, der Heilige Geist, und sagt, werdet nicht in großer Zahl Lehrer. Ne? Nicht jeder ist berufen, Lehrer zu sein. So, ne? So, es gibt viele Geistesgaben. Wir haben gesehen in 3, Vers 9 am Ende, so, dass sie geflucht haben, ne? Dass sie mit ihren Lippen Gott gelobt haben in der Gemeinschaft, ne? Aber außerhalb ihrem Bruder und ihrer Schwester geflucht haben, oder wen auch immer. Ne? So, wir haben gesehen in Vers 13, so, dass da bitterer Neid war und Selbstsucht im Herzen. Ne? So, ne? Und dass sich untereinander streiten. In 4, Vers 1 jetzt. So, also damals gab es die gleichen Probleme wie heute. Ne? Das ist das Handwerkszeug Satans. Ne? So, er weiß genau, wo wir Menschen schwach sind. Ne? Und das benutzt er natürlich, ne? Weil er möchte diesen Frieden nicht haben. Ne? So, er möchte nicht, dass wir im Frieden sind. Und selbst wenn wir im Frieden mit allen anderen leben könnten, dann haben wir doch immer diesen Unfrieden in uns manchmal. Ne? So. Und auch Paulus sagt, dass es ein Krieg ist in uns. Ne? So ein Kampf, ein ständiges Kämpfen in uns. So. Gott möchte da Frieden schaffen. Er möchte da Sieg schaffen. So. Aber das ist halt dieses Leben im Geist, dieses Erwachsenwerden, dieses geistliche Reif werden, ne? Diese Heiligung, heilig leben, ne? Diesen heiligen Wandel haben, ne? Dieses Jesus gleichgestaltet sein, auf seinen Weg gehen, demütiger Wandel haben, selbst sterben, das Kreuz tragen, ne? So dieses, das ist das reife christliche Leben, wo Paulus sagt, als ich Kind war, tat ich, was kindlich war, als ich erwachsen wurde, tat ich weg, was kindlich war, ne? Und manche Christen, warum auch immer, haben nicht diese Sehnsucht danach, erwachsen zu werden. Das ist wie behindert. So. Also Ein 30-Jähriger, der immer noch sich redet und benimmt und denkt und fühlt wie ein 6-Jähriger, ist für mich behindert. Das ist unnatürlich. Das ist krankhaft. Das ist nicht gut, nicht richtig. Da ist irgendwas kaputt. So, irgendwas stimmt nicht. Und so soll der Jakobusbrief, und ich finde das schon so schön, weil die Gemeinde hier ist wirklich ziemlich kaputt. Da läuft einiges schief, das werden wir noch sehen, weil es geht ja noch weiter, es sind ja 5 Kapitel. So, viele Sachen, die Jakobus hier anspricht und ermahnt, aber trotzdem kannst du da drin sehen, obwohl es so ist, verwirft Gott seine Gemeinde nicht, sondern er kommt mit Gottes, mit seinem Wort, mit der Wahrheit, um sie zu überführen, zur Buße zu leiten und zur Umkehr und um sie voranzutreiben. So wie Paulus sagt, ich laufe einen Lauf und wenn ich hinfalle, stehe ich auf und gucke nicht nach hinten, was gerade passiert ist, sondern ich gucke weiter aufs Ziel und renne, so dass ich der Erste bin. Ne? So, und das ist eben das, was schön ist an Gott. Ne? Er kann mit unseren Schwachheiten umgehen. Er toleriert Sünde nicht in unserem Leben. So. Aber er kommt damit klar, wenn wir in Sünde fallen. Und er kommt und er ermahnt uns wieder. Ne? Das, was Inge vorhin gesagt hat, so im Geist, wenn ich im Geist bin, dann ich kann nicht es genießen zu sündigen. Ich kann es auch nicht genießen, Sünde zu planen. Ich habe ein schlechtes Gewissen dabei. Ne? Ich fühle mich da unwohl. Das ist einfach, das gehört nicht mehr zu mir, das ist unnatürlich geworden. Ne? Und vor Jesus denkt man da nicht drüber nach, sondern lebt, wie man will. Ne? So. Gott will das aber nicht. Und die erste Frage war, woher kommen denn die ganzen Kriege in der Welt? Und woher kommen denn die Kriege unter euch, die Streitigkeiten, dieses Gezank? Dann kommt die zweite Frage, die gleichzeitig eine Antwort ist. Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Die Antwort, die Frage hier kann man nur mit Ja beantworten. Ja, das stimmt. Und das ist simpel zusammengefasst. Warum es überhaupt Kämpfe und Kriege und Streitigkeiten gibt. Wegen der Lust in uns. Ne? Und das ist die Weisheit, die von oben kommt. Eine Weisheit ganz anders als die, die die Menschen uns geben. Ne? Wer sich mit Philosophie ein bisschen beschäftigt hat, der weiß, dass die Ansicht ist und die Lehre ist, egal wer da lehrt als Psychologe, aber unser Umfeld ist schuld, dass wir krank sind. Ne? Ob es nun die Kindheit war oder die Eltern, oder die Freunde oder das soziale Umfeld oder die Politik oder die Weltwirtschaft oder was auch immer, ne? So der Buntspecht beim Nachbarbaum, so, ne? Oder die Dämonen, die den Vater besessen haben oder sonst was. Das sind alles, das ist Weisheit, die vom Menschen herkommt, ne? So, deswegen kann ein Psychologe auch nicht helfen. Oder weltliche Weisheit. So, weil du kannst die Vergangenheit nicht rückgängig machen, ne? Also musst du damit leben. Aber das ist für uns keine Weisheit, sondern Torheit. Weil wir haben Gottes Wort und Gott selbst. So. Wir wissen, dass es nichts damit zu tun hat, was uns passiert ist, oder wo wir waren, oder wo wir durch mussten, oder wie es um uns gerade aussieht, in unserem Alltag, oder in den Menschen, mit denen wir zusammen sind, oder sonst was. So. Sondern wir wissen, nee, die Antwort ist eine ganz andere. Ne? So, das Problem ist in mir. Nicht der andere ist schuld, sondern ich bin schuld. Genauso die Streitigkeiten hier. So, nicht meine Brüder und Schwestern sind schuld, die andere Ansichten haben oder nicht mit mir klarkommen, sondern ich bin schuld, weil ich ja aufs Kämpfen eingehe. Selbst wenn mich jemand schlägt, dann bin ich dran schuld, wenn ich zurückschlage, weil es meine Entscheidung ist. Genauso wie der andere seine Schuld trägt und gerichtet wird von Gott, weil er geschlagen hat. So, das Problem bin ich. Jesus hat gesagt, lieb deine Feinde. Das bedeutet auch, sieh drüber weg, wenn sie Böses tun. Lass es mir. Ich mach das. Ich werde richten. Ich werde dafür sorgen, dass derjenige seine Strafe kriegt. Ich werde ihn ermahnen. Ich werde ihn belehren. Ich weiß, wie ich ihn umdrehe und zurückführe, dass er bereut und erkennt. Ne? So, lass mir das. Du guckst auf dich. Angus hatte das gesagt mit, was guckst du denn auf den Splitter von deinem Nachbarn da? Richtet dich total auf, ja, das ist Sünde, du siehst das auch, ne, das ist offenbar, ja. So, aber warum richtest du dich überhaupt auf? So, bist du so blind, so, dass du diesen Balken nicht siehst in deinem Auge? Was für mich bedeutet, jeder von uns hat einen Balken im Auge. Ne? Das, was wir aneinander erkennen, sind nur Splitter. So, wir wissen alle, wie schwach wir sind. Ne? Wir wissen alle, dass wir Sünder sind. So, und wir zeigen zum Glück nur das Wenigste davon den anderen, oder? So wenig wie möglich am besten. Ne? So, und Jesus sagt, nee, konzentriere dich lieber auf dich und dein Leben und dein Herz. Weil da steckt die Sünde auch drin. So, und wenn man überlegt, so, wenn jeder Mensch auf der Welt sich selber richten würde anstatt den anderen, ne, zulassen würde, sich vom Heiligen Geist und vom Gotteswort so richten zu lassen, zu überführen, als schuldig, ne, und Buße tut und sich verwandeln lassen möchte, ne, in diesem Kreislauf, so, in diesem Wachstum, so, dann wäre die Welt herrlich, ne? Da wäre Frieden da. So, da wäre Liebe dort, aber das geht nicht. Ich habe letztens mit einem Christen geredet und das hatte ich so noch nicht gehört, aber er meinte, dass, also es ist kirchlich bestimmt so ein bisschen, so, dass wir Christen dazu berufen sind, die Welt besser zu machen. Das ist unsere Aufgabe und wir Christen sind schuld, wenn es der Welt so schlecht geht. Dafür ist der Geist in die Welt gesandt. Ne? So, wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen nicht hungern. Wir müssen dafür sorgen, dass die Politik stimmt. Wir müssen dafür sorgen, dass die Wirtschaft stimmt. Wir müssen dafür sorgen, dass Schulen da sind und jeder gebildet wird. Ne? In der Einbildung. So, wir müssen dafür sorgen. Ne? So, unsere Gebete, unsere finanzielle Unterstützung, unsere physische Kraft. Ne? So, wo ich das hörte und dachte so, das ist nicht die Weisheit, die ich kenne, durch die Bibel. So, ich soll zwar barmherzig sein und ich weiß auch, wann ich physisch oder finanziell oder geistlich dienen soll. Und dann tue ich das natürlich, ne? So, weil Gott uns die Barmherzigkeit lehrt, ne? So, aber auf der ganzen Welt global betrachtet, so ist das nicht Gottes Weisheit, ne? Sondern die Weisheit von oben sagt, dass die Welt zerfallen wird und die Menschen zerfallen werden, dass die Gemeinde zerfallen wird in Lust, in Begierden, sich ihren Lüsten hingeben und sich abwenden von Gott. Dass sie zwar gottesfürchtig sind, aber an Gottes Kraft selber nicht appellieren, ne? Sondern es aus eigener Kraft dann tun. So, ne? Dass Gott die ganze Welt zerstören wird, die ganze Schöpfung richten wird. Baum oder Tier oder Himmel oder sogar die Sterne, alles wird dazu so richten und zusammenfalten und alles wird neu gemacht. Das ist das, was die Weisheit von oben sagt. Das ist eben dieses in uns, diese Lüste, die in uns sind. Wir sind schuld, wenn wir keinen Frieden verspüren. Wir sind schuld, wenn wir keinen Kontakt mit Gott haben. Wir sind schuld, wenn wir keinen Sieg sehen. Wir sind schuld, wenn wir geistlich stehen bleiben. Nicht unsere Umstände. Ich habe heute ein bisschen Bibel rumgeblättert, wie ich es immer mache, und habe auch ein paar Sachen wieder gefunden. In 2. Korinther 5. Habe das vorhin schon ein paar Mal gebetet, weil es mich irgendwie so. Ich habe es heute das erste Mal so richtig wahrgenommen, was. Zweite Korinther 5, Vers 1. Mann, ich lese vor, du hörst einfach nur. Bleib bei Jakobus. Denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, dann haben wir im Himmel einen Bau von Gott. Ein Haus. Ne, viel schöner, in einem Bau zu wohnen als in einem Zelt. Nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Denn in diesem Zelt seufzen wir, also hier unten, vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden. Sofern wir bekleidet und nicht unbekleidet erfunden werden. Denn wir, die wir in dem leiblichen Zelt sind, seufzen und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, so dass das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Darum sind wir auch alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim bei dem Herrn. So, wir sind immer noch im Fleisch, ne? Das ist immer noch, aber wir sehen uns danach und wir seufzen, wir stöhnen und wir sind nicht zufrieden mit einem fleischlichen Wandel, ne? Mit diesem alten Zelt, so mit dieser alten Behausung, sondern wir wollen verändert werden. Wir wollen rein sein wie Jesus. So, wir wollen seine Gerechtigkeit haben und sind nicht zufrieden damit, hier zu sein. Und das ist wichtig, so, weil es uns diesen Blick gibt, wie Paulus hier sagt, so nach oben. Ne? Diese Hoffnung, diesen Wunsch, diese Sehnsucht, nach Hause zu kommen und wirklich überzogen zu werden mit Jesus. Ne? Dieses alte, ausgezogen, nackt zu sein. So. Darum sind wir auch alle Zeit getrost. Solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim bei Jesus, beim Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und wünschen vielmehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. So wichtig, geistliche Reife. Wir müssen ein geistlich reifer Christ, ein geistlich reifer, wiedergeborener Mensch, sagt Paulus hier, der ist nicht zufrieden, in Sünde zu leben. Dem ist es egal, ob er nur schon daheim ist oder noch wartet auf das Heim, was kommt im Himmel. Ne? Sondern wir suchen die Ehre darin, ihm wohl zu gefallen. Ob hier unten oder dann dort oben. Ne? Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat. Es sei gut oder es sei böse. Ne? Es kommt alles irgendwie zurück. Und wir wissen ja von dieser Feuertaufe, die jeder Christ durchmacht. So. Aber wir haben auch gelesen, Hoffnung und Glaube und dieses, der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Ne? Wir wissen aber, dass, obwohl wir bewusst dieses alte Zelt sehen, dieses alte Leben, ne? Und das nicht ertragen, in diesem Zelt angezogen zu sein oder, ne? Dass trotzdem wir wissen können, dass Gott uns dieses neue Zelt gegeben hat, dieses neue Überkleiden, ne, mit seinem Sohn, mit der Gerechtigkeit. Dass wir ein Unterpfand bekommen haben, ein Versprechen, dass wir nach Hause kommen. Also müssen wir uns nicht selbst verdammen, weil wir unser Fleisch sehen. Paulus hat gesagt, es ist nichts Gutes in uns, nicht eins. Paulus hat gesagt, ich bin zu allem fähig. Ne, zu allem. Woher kommen denn die Streitigkeiten und die Kämpfe? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und ihr bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergolden. Ah, diese Lüste, die sind Fluch, wirklich. Ich hasse diese Lüste. Diese Lust in mir, und er nimmt hier ein paar Sachen, die Satan benutzt, sein Handwerkszeug, ne, um uns diesen Frieden zu nehmen in Gott. Und um uns die Früchte zu nehmen, um uns zu beschneiden, so dass wir können uns ja nur selber beschneiden. Ne? Satan kann das ja nicht. Wir haben noch sehen, es gibt irgendein Vers hier, im Vers 7, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Wir müssen nur widerstehen, wie Jesus widerstanden hat. Ne? Und Satan flieht. So, und er hat kein Werkzeug bekommen, um in unser Leben einzugreifen, aktiv. Er kann es nur versuchen, so dass wir eingreifen, aktiv, ne? Und zu stören, was Gott macht. Das sind diese Lust in mir. Ne? Der Fleisch ist mein größter Feind, nicht Satan. Ich bin mein größter Feind, das alte Ich. Ne? Nicht der Teufel, nicht alle dämonischen Kräfte zusammen. Nee, der Feind in mir, der in mir wohnt, den ich gut kenne, ne? Das ist der, gegen den ich kämpfe. Ich kämpfe nicht gegen Satan und Dämonen, das machen die Engel da draußen. Dazu bin ich überhaupt nicht fähig, nicht klug genug. Ich kämpfe gegen mein altes Fleisch, sagt die Bibel. Ihr seid begehrlich und ihr habt es nicht. Unzufriedenheit. Diese Lust so nach Befriedigung, nach Unterhaltung. Wir werden noch sehen, so ein, du kannst nicht Freund von der Welt sein und von Gott. Und ich kenne es noch, ne? So dieses Begehren nach Dingen und trotzdem, je mehr man hat, nicht reicher zu werden. Ne? Zum Beispiel, als ich, die Mauer ist gerade gefallen, ich war 10 oder so, oder 9, 9 oder 10 ist ja auch egal, aber die Mauer war gefallen, ne, und ich hatte wahrscheinlich das, was alle Kinder im Osten hatten. Ne? So eine Riesenauswahl gab es da jetzt auch nicht, ne? Obwohl, war schon ordentlich, aber naja, ein Freund von mir, also seine Mutter und meine Mutter waren beste Freunde, haben viel Zeit miteinander verbracht und ihr Mann, der hat am besten gearbeitet. Der war für Siemens oder so unterwegs und war überall. Ne? So musste ganz durch die ganze BRD und durch die ganze DDR reisen und hat da irgendwas gemacht. Frag mich nicht. Der ist rumgekommen. Wir waren halt in der Saal. Ne? Mein Paar hatte da Arbeit, meine Mama hatte da Arbeit, ich ging da zur Schule und wir sind nicht groß gereist. Ne? Wir hatten das, was in Dessau angeboten wurde. Also hatte ich immer so viel, wie gerade aktuell in Dessau westliches Zeug da war. Ne? Genau. Und ich weiß noch, wir waren öfters dort zu Besuch und er, der Sebastian, sein Zimmer war voll mit Kleinigkeiten. Ne? Diamanten, in meinen Augen. Die größten Schätze, in meinen Augen. Kleine Parfümprobefläschchen. Die gab es damals nicht. Ich habe sowas nie gesehen, so wirklich, ne? Aber er hatte Massen davon, von Job und von, ach, ich kannte mich eh nicht aus damit, aber allein, dass er Parfüm hatte in so kleinen Flaschen, ne, das hatte ich nicht, das habe ich nicht gesehen. Und er hatte Massen davon. Er hatte ein Hufeisen. Ich wollte immer ein Hufeisen. Ne? Er hatte Matchbox und all die Sachen, so, wo ich dachte, wow, und er hatte einen Überfluss, so wie meine Kinder jetzt im Überfluss leben. Ne? Die Schränke quollen über, alles lag rum, der hatte alles. Ne? Der hatte die neue Konsole damals hier mit Floppy Disk noch, so ein Nintendo oder so. Und ich weiß noch, einmal war auf Toilette und ich hab das so begehrt. Ich wusste, ich will das auch, ich brauche das, um glücklich zu sein. Ne? Also habe ich das Hufeisen eingesteckt und habe kleinen Parfümfläschchen eingesteckt, so viel es ging. Die Matchbox eingesteckt die kleinen Figürchen von Überraschungsei und so eingesteckt. Ne? Und alles, was ich irgendwie, eine alte Uhr oder also hier mit einer neuen Uhr mit Digital-Dings, und ich habe alles Mögliche eingesteckt. Ne? Und dann war auch die Zeit, dass wir gehen sollten, und ich kam die Treppe runter. Ne? Und war so glücklich, aber auch so verängstigt, dass mich jetzt jemand erwischt. Ne? Aber jedenfalls wurde ich erwischt. Mhm. Schon bei der ersten Stufe, als ich runterkam. Ne? Sagt meine Mutter, was ist denn deine Taschen? Weil ich habe so viel eingesteckt, dass meine Taschen überquollen. Vorne und hinten. Das Hufeisen guckt ein Stück raus. Das hat nicht ganz reingepasst. Alles voll über. Unterm T-Shirt. Ich kam da runter und habe alles, so viel wie ich nur tragen konnte, aus dem Zimmer rausgenommen. Ne? Ich musste zum Glück nicht ins Gefängnis. aber das ist mir ein Leben lang in Erinnerung geblieben. Ne? Auch dass ich gleich erwischt wurde. Und dieses Begehren, diese Lust und diese. Es ist ja eine Illusion, die die Welt uns davor macht. Es ist eine Illusion, die das Fleisch uns vormacht. Ne? Ich habe mal eine Serie gesehen mit Leuten, die in der Werbung arbeiten, das ist so eine Werbeagentur. Ne? Und die haben gesagt: Dieses Ding da, das können wir auf jeden Fall. Da ging es irgendwie darum, eine große. Wie kann man demjenigen dazu bringen, die kleine Wohnung, das kleine Zimmer zu nehmen und nicht das große. Ne? Dann wie gesagt, für uns kein Problem, wir sind Werbeleute, wir kennen uns damit aus, Schrott teuer zu vermarkten, zu verkaufen. Ne? Schrott so hinzustellen, dass die Leute es einfach nur noch haben, glauben, haben zu müssen. Nee, dass sie glauben, dass sie es haben müssen. Ne? Wir können aus, ja, Kacke Gold machen, ne? So ein, obwohl es Kacke ist und bleibt, ne? So ein, und das ist eben, das ist eine Illusion. Ne? So wie das Shampoo muss ich haben, weil das ist besser als das, was ich jetzt habe. Ne? So ein, den Film muss ich unbedingt angucken. Ich weiß noch, ich, ab und zu waren so Filme, wo ich sagte, den muss ich sehen. Und da habe ich mich drauf gefreut. Ne? Und dann habe ich ihn gesehen und in der Zeit, wo ich ihn gesehen habe, wurde ich unterhalten. Aber kaum ist der Film zu Ende und die, der Vorspann läuft im Kino, ne? So, und da gehst du raus und du bist entweder benebelt, ne? Oder du bist, du hast nichts mitgenommen. Ja. So, du bist immer noch genauso, du kommst wieder raus und bist genau der, der du vorher warst, als du reingegangen bist. Da hat sich nichts verändert. So, ne? Ich weiß noch, als ich jünger war und meinte, ich muss ein Trendsetter sein in Dessau, ne? So, war ich auch. Ich hatte immer die Sachen an, so, die, die man in Dessau noch nicht gesehen hat, ne? Die dann 2-3 Monate später liefen die anderen damit rum. So. Das war mir super wichtig. Und du siehst da ein Kleidungsstück, ne? Und, also ich kenne mich damit auch aus, ne? Du siehst das Kleidungsstück und du sagst, das muss ich haben. Und du kaufst es dir, ne? Und du ziehst es an und du fühlst dich anders. Ne? So, du fühlst dich angenommen und interessant und hübsch und, ne? Und du fühlst dich einfach wohl in deiner Haut sozusagen. Ne? Ist wie, wie eine Maske, wie eine Rüstung, die man anlegt, so für sich selbst, ne? Eine Illusion aber. So, ne? Weil je öfter ich das anhatte, desto weniger, woher habe ich mich da drin gefühlt, ne? Und irgendwann holst du es aus dem Schrank, du siehst das Kleidungsstück und denkst so, ne, jetzt ziehe ich nicht mehr an. Ne? Das ist alles eine Illusion, ne? So ein, das sind, und so haben wir doch so ganz viele Sachen, ne? Das, diese Lust, die hat jeder. Jeder hat, wir haben alle mit den gleichen Sachen zu kämpfen, ne? Der eine mit einer Sache natürlich mehr, die ihn kontrolliert, und der andere, da ist es halt weniger in dem Bereich, aber dafür in einem anderen stärker als bei dem anderen. Ne? Aber wir werden alle verführt in der kleinen Sache, weil wir die gleiche Lust in uns tragen. Das gleiche Dunkel und Böse. Ne? So. Ja, die Lust in uns. Ne? Wir begehren und wir begehren und wir fordern, und wenn wir es haben, haben wir doch nichts. Volle Einkaufstüten. So. Und wir gehen mit unseren vollen Einkaufstüten nach Hause, stellen sie in eine Ecke und das, die ganze Illusion ist schon vorbei. Ne? So. Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet. Ist schon krass, was für ein Wort er nimmt. Nicht nur töten, sondern morden. Also mit Absicht jemanden umbringen. Ne? So. Und wir wissen von der Bergpredigt von Jesus, dass es hier um Hass geht. Ne? Wenn jemand einen Bruder hasst, so, der hat ihn schon umgebracht. Wer schlecht über ihn redet, wer ihn unter sich stellt, eine kleine macht und sagt, du bist schlechter als ich. So. Ja. Wer bitter ist auf jemanden und ihn vom Herzen her nicht haben möchte und loslässt, ne, so ihn schlecht macht, ihn einen Beruf bringt vielleicht, auch wenn es nur bei 1-2 Menschen sind, beim Ehepartner oder sonst was, ne, aber diese Hass, das ist Mord für Jesus, ne. So, man kann sich dem auch hingeben, das ist eine Lust im Herzen, ne, sich in dem Moment, wo ich jemanden degradiere und richte und ihn runtermache, auch wenn es nur für mich ist, so stelle ich mich höher als ihn, ne? So, weil ich besser bin in dem Bereich, ne? So, weil ich diese Person in dem Moment, wenn ich jemanden hasse, habe ich mich entschieden, denjenigen nicht zu lieben. Also bin ich in Sünde, weil Jesus hat berufen, dass wir jeden lieben sollen, ne? So, wir alle sind davon betroffen. Wir alle haben das in uns. Ihr mordet und ihr neidet und könnt es doch nicht erlangen. Du guckst dir das an und du beneidest dieses Auto, du beneidest diese Stimme, du beneidest diesen Job, du beneidest diese, was weiß ich, auch immer, ne? So, ich wäre gern ein Mann. Nee, so, ne? Wir beneiden so viele Sachen an Menschen, ne? So, wie Jesus gesagt hat, beneide nicht die Frau deines Nächsten oder das Gut deines Nächsten oder ne, den Besitz oder den Reichtum deines Nächsten, so, sondern halte dich bei dir. Ne, halte dich zufrieden bei dem, was ich dir gebe. Ne. So, wir sind nicht zufrieden. Wir denken, ein neueres Auto, da geht es uns besser. Wir denken, mehr Technik, da geht es besser. Und schnelleres Internet, naja, betrifft jetzt vielleicht hier uns nicht, aber na, vielleicht mich schon ab und zu. Ne? Dann geht es besser. Ne? Oder eine andere Persönlichkeit vom Partner, dann würde es mir besser gehen. Oder Singles, ich weiß noch, jeder hat das Problem, oder? Wenn dann die Reife kommt langsam, ein Mann oder eine Frau brauche ich, dann geht es mir besser. Du neidest, ne? Und du begehrst so und du die Lust entfaltet sich, wenn du dich dem hingibst. Ne? Es ist nur Unzufriedenheit mit dem, wer du bist und was du hast. Ne? Aber wer sich die Lust hingibt, kommt in Sünde. Ne? Und dann ist es doch bei uns, die wir verheiratet sind, wir wissen es besser, oder? Du bist dann verheiratet und dir geht es nicht besser. Ne? Es hat sich vieles verändert und das ist wunderbar und ich brauche Ehe, sonst hätte ich das Verlangen auch nicht gehabt. Ne? Ist ein Segen, keine Frage, aber man ist nicht anders. Es geht einem nicht besser. Es ist genauso wie vorher, nur mit Partnern. Man hat eigentlich noch mehr und andere Probleme und Sorgen. Ne? Sachen, die man drüber nachdenkt oder Verantwortung, die man tragen muss oder sonst was. Ne? Weißt du, ist alles Illusion, unser Fleisch. Ne? Obwohl es sich doch so wirklich anfühlt. Ne? Ja, unser Fleisch ist der beste Werbe-Heini, den es gibt. Ne? Ich habe mal zu dem Thema in der Predigt gehört, es gibt so ein Experiment, das immer klappt. Du hast einen männlichen Schmetterling, ne? Und einen weiblichen Schmetterling, nennt man die Männer Falter? Ich weiß gar nicht. Ach, ist ja wurscht. Du hast ein Männchen und ein Weibchen, ne? Und einen großen Raum halt, ein Glasdings, und die packen irgendwie das Männchen in eine Kaffeedose, stellen es da rein, das Weibchen in eine Kaffeedose, packen es rein, und dann schneiden die Forscher noch einen schönen Schmetterling aus Pappe aus und bemalen ihn schön, der größer ist als das Weibchen. Und stellen es auch mit rein. Dann öffnen sie den Deckel, machen den Deckel oben zu und warten ab. Und jedes Mal fliegt der Falter, fliegen alle raus, gucken sich an und so. Was weiß ich, ob sie da miteinander reden, weiß nicht. Aber der Falter jedenfalls, der Schmetterling fliegt raus, das Männchen, und fliegt wohin? Natürlich zu dem großen, viel größeren Pappfalter. Ne? Und knallt mit seinem Kopf immer dagegen. So geht es die ganze Zeit. Ne? Das Weibchen steht da, macht sich schick. Auch der Mann guckt nur auf die Pappe, weil sie größere Flügel hat. Und das ist doch ein wunderbares Bild auch für uns Menschen, oder? Das ist doch ein wunderbares Bild für diese Illusion, ne? Für dieses Fleisch, für diese Lust, dieses Denken, dass alles besser ist oder wichtig ist, ne? Außer Gott. Ne? All diese Versuchungen, all dem, was wir uns hingeben, das sind doch nur Pappschilder, oder? Pappillusionen. Wir knallen dagegen, bis wir Kopfschmerzen kriegen. Ne? Und wundern uns, warum wir nicht glücklich sind. Ne? Und hier ist es halt diese Briefe sollen uns erbauen und ermutigen. Ne? Weil, wenn diese Ermahnung kommt und man sich angesprochen fühlt, dann bedeutet es ja, dass Gott zu uns spricht und sagen will, und jetzt achte doch mal auf die Realität, die in meinen Augen ist und die ich dir gern sagen möchte. Sei jetzt traurig und erschüttert, dass du den Pappfalter mehr liebst als das Original, das ich dir gebe, das dich wirklich glücklich macht. Ne? Und der Geist kommt doch und überführt. Ne? Und auch Jakobus überführt hier, so durch den Geist inspiriert. Und sagt halt der Gemeinde, es ist Illusion, es bringt nichts. Im Endeffekt habt ihr nichts, obwohl ihr euer ganzes Leben da investiert habt. So wie Jesus gesagt hat, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Also verliere lieber deine Wünsche und Träume und deine Ansichten. Leg das lieber mir in der Hand und höre, was ich zu sagen habe. Du wirst wirklich Leben erfahren, ne? Und gute Früchte tragen. Ihr seid begehrlich, ihr habt nichts, ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Fällt mir nur ein, ich habe mit so vielen Reichen schon geredet oder kenne viele Reiche. Das hört nie auf. Die erlangen es nicht, ne? Das ist alles Illusion. Dann haben sie eine Million auf dem Konto und merken, dass das war es gar nicht so, ne? Das macht irgendwie gar nicht so glücklich. Also müssen es vielleicht 2 Millionen sein. Und dann ist vielleicht dieses Begehren weg. So. Ja, wir sind krank. Ihr mordet und ihr neidet und ihr könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und ihr kämpft. Doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Auch das, er sagt so, hört auf euch, um euch selbst zu drehen, sondern bitte. Ne? Komm mit deinen Gebeten zu Gott und leg ihm dein Leben in der Hand. Ne? So. Hört auf, untereinander euch zu begehren und zu streiten. So, hier diese Kämpfe, ne? So Hahnkämpfe. So, hört auf, euch zu übervorteilen. So. Hört auf, zu kämpfen miteinander, zu streiten. So, wer recht hat oder wer wichtig ist und wer nicht. Oder was auch immer. Das hat keinen Platz in einem erwachsenen christlichen Leben, in einem heiligen Wandel. Ihr streitet und ihr kämpft, aber ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und ihr bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ich bitte doch aber, ich bete die ganze Zeit dafür, dass Gott es macht. Und er macht es aber nicht. Ne? Wir können dankbar sein, dass Gott unsere Gebete manchmal nicht erhört. Ne? So, wenn ich überlege, so, Gott hätte alle meine Gebete erhört, ne? So, dann wäre ich jetzt ein unglücklicher Mensch. Da hätte ich jetzt die falsche Frau. Und mit der wäre ich nicht glücklich geworden. So, dann wäre ich jetzt an Plätzen, wo ich nicht sein möchte, wo ich nicht für bestimmt bin. Ne? Sondern dann hätte ich weiß nicht, alles wäre anders. Ne? So. In dem Moment sieht alles so richtig und so aus wie, das muss so sein, das ist perfekt von Gott. Ne? So. Aber dann im Nachhinein betrachtet, ne, wenn Gott seinen Weg offenbart hat, so, dann sieht man doch, dass das viel besser ist so, ne? So. Sei dankbar, wenn Gott deine Gebete manchmal nicht erhört. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Da musst du dich an 1. Korinther denken. 1. Korinther 9. Vers 24. Dann sind wir auch erstmal fertig für heute. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. 1. Korinther 9, Vers 24. Hier geht es um ein geistlich reifes Leben. Ne? Wir geben Jesus unser Leben und Paulus nimmt jetzt das Bild und ich nehme es mit, sondern wir geben Jesus unser Leben und wir werden zu Marathonläufer. Ne? So, Langstreckenläufer. So, und wer Langstreckenläufer ist, der muss sein Leben umstellen, ne? Und trainieren. Das ist was, das ganze Leben ist davon betroffen. Man ist ein Langstreckenläufer dann. Genauso wie, ja, ist ja auch wurscht. So, ne? Also, ein neues, ein anderes Leben. Ne? So, andere Menschen, die man kennenlernt. So, eine andere Vision und Perspektive, die man bekommt. Ne? Andere Ziele, die man hat. So, eine andere Lebensart und Einstellung. So, man ist Sportler. Ne? Und er sagt hier, wenn ihr euch für Jesus entschieden habt und ihm nachfolgt und mit ihm geht, so, dann lauft. Ne? So, das ist ein Wettkampf. Versuch der Erste zu sein. Versuch den Lauf so gut dir möglich zu machen. Gib alles, heißt es, wenn ich der Erste sein möchte. Wir wissen aus der Bibel, dass Jesus der Erste ist und wir alle schon gesiegt haben. Aber Paulus, was er hier sagen will, ist nicht, sei besser als dein Bruder oder deine Schwester, sondern du selber habt die Einstellung, alles gegeben zu haben, wenn du vor Jesus stehst. Das ist ein reifes christliches Leben. So ein, weißt du, lass dich nicht hängen. Lass dich nicht gehen. So ein, ruh dich nicht aus in deinem christlichen Leben. So ein, und wir wissen doch, was passiert, wenn wir diesen Lauf laufen mit allem Herzen und mit aller Kraft und mit unserer ganzen Seele. Ne? diese Bahn der Liebe, so das Verkündigen des Evangeliums, so dieses Streiter sein für Recht, ne, für Gerechtigkeit. So. Alle werden uns angucken und erfahren, wer Gott ist. Ja. Viele werden mit auf die Bahn kommen und mitrennen. So. Ja. Werd nicht müde im Glauben, heißt es hier. So. Ja. Und die Korinther sind müde geworden, weil sie weltlich mit Weltlichkeit zu tun hatten. Ja. Die haben sich der Unterhaltung hingegeben, und dem Vergnügen der Welt und sind müde und träge geworden in ihrem Glauben, in ihrer Beziehung, in ihrem Lauf. Ne? Und doch da, Gott verwirft sie nicht deswegen, weil sie falsche Entscheidungen getroffen haben, ne? Sondern er schickt ihnen einen Riesenbrief und sagt zu ihnen, gibt ihnen Hinweise, wie sie da jetzt wieder rauskommen. Ne? Weil es uns nicht gut tut, wenn wir die Bahn verlassen und am Seitenstreifen ein Caipirinha trinken. Oder uns zur Tribüne uns einen Hotdog holen und unsere Brüder und Schwestern zusehen, wie sie laufen. Ne? Sondern er sagt, nee, ihr seid die Läufer. Also nimm dein Leben und lauf und gib alles. Ne? Weil es gibt einen Preis am Ende. Und den sollst du erlangen. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Denn jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Er sagt so, lasst dein Leben verändern und beherrsche dein Fleisch, Sohn, ne? So, lass deine Gewohnheiten, lass die los, ne? Und nimm diese neuen Gewohnheiten an, die du brauchst, um diesen Lauf gut zu laufen. So, jemand, der läuft, der kann nicht mehr weiter wie früher, als er noch, was weiß ich, denn Sportmoderator war, so, ne? Jemand, der vom Moderator zum Läufer geworden ist, der kann nicht mehr Bier trinken en masse, ne, und sich eine Bierwampe am trinken. So, und der kann nun nicht mehr rauchen, so, weil er nicht mehr genug Luft kriegt. Ne? So, der kann noch nicht mehr die fetten Sachen essen, so, und nur sich nicht bewegen und Füße hoch, ne, und Sport angucken. So, ne, das christliche Leben. Jemand, ein Christ, der sagt, nee, jetzt möchte ich wirklich laufen, so, der muss sein altes Leben loslassen. Jeder, der sich beteiligt am Wettkampf. Wir wollen das, ne? Wir wollen da mitrennen. Wir haben gesagt, nee, ich möchte nicht einfach nur Christsein beobachten und studieren und darüber erzählen, ne, und begeistert sein davon, sondern ich möchte ein Christ sein, ich möchte laufen, ne? So. Ich möchte, dass man von meinem Lauf erzählt, wenn ich mal sterbe. So. Dass er viele anspornt, mitzulaufen, so, dass sich der Lauf lohnt, so wie Paulus gesagt hat, ich habe vollendet, ich bin den Lauf, guten Lauf gelaufen. Ne? So, vor mir liegt der Siegeskranz, so. Ne? Eifert es mir nach, so, ne? So. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene um einen vergänglichen Siegeskranz, wir aber um einen unvergänglichen. Also wie viel mehr lohnt sich das für uns zu laufen? Und alles zu geben. So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse, ich führe meinen Faustkampf, nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn. Paulus, das darf man nie vergessen, ist hier schon in einer sehr reifen Phase, als er das schreibt. Und er hat auch irgendwann angefangen zu laufen, in diesem christlichen Lauf. Und da hat er es noch nicht geschafft. Und das sehen wir auch in Briefen von ihm, sein Leib zu beherrschen. Ne? Und er sagt uns auch, das ist eine Frucht Selbstbeherrschung und Selbstdisziplin. Es kommt einfach, nicht Gott wirkt das in uns, nicht Gott verändert uns da in dem Bereich, sondern wir werden, das verändert sich einfach automatisch, weil wir in Gott sind. Ein Leben in Gott verändert. Und er sagt hier, ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen. Vielleicht merkt ihr das so, wenn Inga hat das vorhin auch so schön gesagt, so, ich kann es jetzt nicht so schön wiedergeben, aber wenn ich diesen Lauf verlasse, diese Ernsthaftigkeit mit Jesus und in Jesus, ne, wenn ich diese Laufbahn verlasse und dann werde ich Schritt für Schritt immer mehr träge und müde und blind und fange an zu keuchen im Glauben und verliere immer mehr die Vision, diese Hoffnung, diese Kraft, die in der Hoffnung steckt. Ne? Verliere immer mehr meinen Blick von dieser Ewigkeit, von diesem Unvergänglichen und kommen immer mehr zu diesem Vergänglichen. Ne? Die Läufer hier, die laufen fürs Unvergängliche, fürs Vergängliche, ne? Für einen Pokal vielleicht, den sie sich hinstellen. Aber wenn sie sterben, ist der Pokal auch weg. Ne? So, weißt du, und so fängst du an, langsam mehr und mehr an diesem Vergänglichen zu bauen. Ne? Dass deine Familie versorgt ist, so, dass alles läuft, so wie du dir das vorstellst, so, dass deine Wünsche und Träume wahr werden, dass deine inneren Bedürfnisse befriedigt werden, ne? Und du wirst immer mehr zur Welt, ne? Immer mehr zu dem, der zuguckt, wie die Leute laufen, diesem Lauf der Ewigkeit, ne? Das will Gott nicht. Weil da, was haben wir ja gesehen heute, was entsteht, wenn man diesen Weg wählt? So kein Friede, sondern Streit und Kampf. So, und das ist die Frucht von einem Leben, das nicht Jesus erwartet. Das ist die Frucht von einem Leben, die sich nicht Jesus voll hingibt. Sondern tut, ja, wonach der Bauch ist. So. Aber Paulus hier ist ein Vorbild und er sagt, nee, ich kämpfe. Ich kämpfe mit meinen Fäusten, wenn es sein muss, um Erster zu sein. Um nicht aus dieser Bahn geworfen zu werden. Und wenn der Feind kommt, der mich daran hindern möchte, zu laufen, dann hau ich nicht einfach nur in die Luft und versuche so Angst zu machen und weiß nicht, gegen wen ich kämpfe, sondern ich weiß, gegen wen ich kämpfe und ich weiß, wo ich hintreffe und ich treffe. Warum? Weil ich meinen Körper beherrschen kann. Ich habe das gelernt. Ja. So, wenn ich jetzt mit jemandem mich kämpfen würde, ich habe zwar Kung-Fu-Filme gesehen und weiß, dass man sich bewegen kann und alle Sachen blocken kann, ne? Aber ich habe es noch nicht geübt. Das heißt, die Faust kommt, ob ich will oder nicht, sofort in mein Gesicht. Da kann ich noch so ne, Luftkämpfe machen. Das, was er hier beschreibt. So, ne? Aber wenn ich trainiere und wenn ich lerne zu kämpfen, ne, so, und da kriege ich oft einen ins Gesicht, ist klar, so, aber irgendwann wirst du besser. Ne? So, und irgendwann weißt du genau, wie du dich halten musst, um zu blocken. Ne? So, und der Gegner trifft dich irgendwann nicht. Weil wir haben ja heute gelesen, wir können in dem Bereich so stark werden, dass der Teufel selbst uns nichts antun kann. Ne? Das ist geistliches Wachstum. Und bitte lass dich nicht unterdrücken, ne? So, weil ich kann von meinen Kindern nicht erwarten, dass sie erwachsen sind. Genauso wenig erwartet Gott von uns, dass wir sofort reif sind, ne? Aber wir müssen dranbleiben und den Lauf laufen. Mit allem, was wir halt geben können. Sondern ich bezwinge meinen Leib. Und ich beherrsche ihn. Und das möchte ich von mir sagen. Das frustriert mich total, wenn ich das lese. Ich lese es und ich denke so, das ist gemein. Warum ich nicht? Warum kann er hier das einfach so schreiben? Ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn. Warum? Ich kriege das nicht hin so oft. Da bin ich noch in der Phase seines Lebens, wo er geschrieben hat, das, was ich will, was gut ist, das tue ich nicht. Ne? Und ich tue das, was nicht gut ist, was ich nicht will. So. Aber das ist doch schön, oder? Du kannst auch in den Aposteln ihr Wachstum sehen. Ne? Dass es sich lohnt, zu kämpfen. Dass es sich lohnt, sich zu investieren. Dass es sich lohnt, tiefer zu gehen in Gott. Ne? So, dass dieser Weg der Heiligung ein stetiges Schritt für Schritt, täglich, Tag für Tag Ding ist. So, ja. Das Einzige, was wir zu tun haben, ist zu laufen. Ja. Und nicht zu sagen, nee, heute mache ich Pause von Gott. So. Sondern ich bezwinge meinen Leib, beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Davor habe ich Angst. Und selbst wenn es nur jemand im Café ist oder draußen auf der Straße, so, dem ich von Jesus erzähle, ne? Erzähle von diesem siegreichen Leben, von diesem neuen Leben, so, ne? Von diesem veränderten Leben mit dem Reden Gottes. Ne? Aber wenn ich selbst im Fleisch gerade wandle, so, dann erzähle ich das und ich bin überführt, ne? Weil ich merke ja gerade habe ich in den letzten Tagen gar nicht von Gott gehört und eigentlich habe ich jetzt gar nicht so sehr intensiv Gott gesucht vielleicht. Ne? So eigentlich, so wie du vorhin gesagt hast, so bete ich die ganze Zeit zu Gott, auch wenn ich halt bete in der Zeit, ne, dann, wenn ich im Fleisch bin, denke ich trotzdem an diese Lust, an diese Dinge, die ich gerne, die mich gerade so faszinieren. Und eigentlich ist mein Herz eher auf die Dinge gerichtet in dem Moment als auf Gott, ne? So. Man hat schlechtes Gewissen. Es geht einfach nicht. So. Wenn man dort so eine getünchte Wand. Das wollen wir nicht. So, und von daher, ein neues Leben ist so viel mehr als einfach nur Glaube und du bist errettet. Ja. So. Ein neues Leben hat was mit Kampf zu tun und mit einem Wettlauf, mit einem Bemühen. Ja. So. Genauso wie in der Ehe oder in der Gemeinde ist einfach nur schadet, wenn man sich nicht hingibt dem anderen. Das werden wir nächste Woche sehen. So. Ja, und ich möchte diesen Lauf laufen und ich möchte ihn mit allem tun und ich möchte so gern widerstehen. Mich wirklich nur auf dich konzentrieren. Zufrieden sein mit diesem schmalen Weg. So. Zufrieden sein mit den Sachen, die du mir gibst auf diesem schmalen Weg. Ja, zufrieden sein mit der Veränderung, die du in mein Leben wirkst. So, ich möchte nicht aufgeben, sondern ich will mich nicht aufgeben, ich will dich nicht aufgeben. Ich möchte nicht irgendwas verkündigen und das Gegenteil davon leben. So, ich möchte ein Täter des Wortes sein. Einfach weil es mein Herz ist, meine Einstellung. Es tut mir so leid, dass ich so oft dich in dem Bereich nicht suche, wo ich schwach bin. Es einfach vergesse und versuche zu kämpfen oder einfach aufgebe. Möchte verändert werden, immer mehr. Ich möchte diesen Lauf gut laufen. Ich möchte am Ende von dir hören, gut und treuer Knecht. Ich möchte Früchte sehen hier und Reichtum geben, dein Reichtum an Menschen. Ich möchte dein Wirken sehen. Ich weiß, dass ich es aus eigener Kraft nicht schaffe. Ich warte auf dich, dass dieser Kampf endlich aufhört. Ja, ich danke, dass du, obwohl es in uns ist, das Böse, du trotzdem in uns wohnst. Und du dort beherrschst und siegst und aufräumst, Stück für Stück. Bitte mach weiter. Ja. Und ich danke dir so, ja, dass du uns liebst, obwohl du uns kennst. Dass du uns hältst, obwohl du siehst, wie wir zu dir halten. Ja. Bitte hilf uns mit unseren Lüsten, mit unseren Schwachheiten, mit unseren Süchten, mit unseren Zwängen oder Überzeugungen, die wehtun. Unsere Überheblichkeit, unsere Selbstliebe, hilf uns mit Hass und Zorn und Wut umzugehen, hilf uns all diese Sachen dir zu geben, so, hilf uns und lehre uns und führe uns, so, dass wir bis zum Ende durchhalten und einfach siegreich unsere Krone vor deinen Füßen legen, weil wir wissen, dass du uns dadurch getragen hast, Herr, und alles so deine Ehre ist. Und, ja, bitte, hör nicht auf. Und mach uns auch zu diesen Männern und Frauen Gottes, die am Ende sagen, ich beherrsche und bezwinge dieses alte Leben. Ich lasse mich nicht mehr beherrschen und bezwingen. Obwohl ich in Freiheit lebe. Obwohl ich frei in allem bin. Lasse ich mich von nichts beherrschen. Obwohl ich frei in allem bin, entscheide ich mich für das, was nützlich ist und gut. So, und für den anderen und für Gott nicht. Danke, dass du uns dahin führst, Herr. Und dass du uns auch immer mehr jeden Tag offenbarst, was kindlich ist. Ja. Dass du uns immer wieder sagst, was wir wegtun müssen, damit wir reifen können und Platz kriegen in unserem Herzen für dich. Ja. Danke für deine Geduld. Bitte lass uns auch in deiner Geduld und Demut wachsen. Dass wir auch geduldig für unsere Brüder und Schwestern sind und warten können. Dein Wirken. Ja, nicht richten. Ja, bitte mach unsere Balken weg. Danke. Amen.